aus Markus 1, die Verse 1 bis 11. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Buße, die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute aus Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und es geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.
Wir feiern heute den dritten Adventssonntag. Und an diesem Sonntag wird nach guter alter Tradition über den Wegbereiter Jesu Christi, Johannes den Täufer, gepredigt. Und so steht es also auch in der Bibel in der Überschrift. Aber ich habe mein Thema so gewählt: kühne Wegbereitung und mutige Ermahnung. Für dieses Jahr ist ein Text aus dem Evangelium Matthäus vorgeschlagen. Ich habe mich aber für den Bericht aus dem Markus-Evangelium entschieden. Es schildert nämlich eine Kurzbiografie dieses Propheten. Ich werde aber auch noch eine ganze Reihe anderer Bibelstellen über ihn dazu nehmen. Der Name Johannes, hebräisch Johanan, heißt übersetzt in Deutsch einmal Gotthold beziehungsweise Gott ist gnädig. Ihr Lieben, das habe ich in meinem ganzen Leben auch immer wieder erfahren dürfen. Mein erster dokumentierter Vorname ist nämlich auch Johannes, aber das nur nebenbei. Dieses Kind Johannes ist eine Gebetserhörung seiner Eltern Zacharias und Elisabeth. Es ist ein Wunder Gottes, denn beide waren schon über die Zeugungs- und Gebärfähigkeit hinaus und alt. Und das bestätigt wieder einmal, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Johannes Mutter Elisabeth ist im sechsten Monat schwanger, als Maria, ihre Verwandte, so sagt es die Bibel, die Mutter Jesu sie besucht und für 3 Monate bei ihr bleibt. Elisabeth könnte also die Tante oder eine ältere Cousine von Maria sein. Und somit sind Johannes und Jesus auch im Natürlichen miteinander verwandt. Außergewöhnlich ist auch Folgendes bei der Begegnung der beiden schwangeren Frauen. Da heißt es: Als Elisabeth Marias Gruß hörte, hüpfte das Kind, also Johannes, in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. So die gute Nachricht, Bibel. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? eine prophetische Aussage der Elisabeth nach Lukas 1, Vers 41. Ganz offensichtlich hatte Elisabeth nicht den geringsten Zweifel an Marias Jungfrauenschwangerschaft. Wieso auch? Hatte sie doch Gottes Wunder in eigener Sache erfahren, durch die Schwangerschaft mit Johannes sogar im hohen Alter. Da kann man in unseren Tagen nur mit dem Kopf schütteln, wenn Obere der evangelischen Landeskirche und andere die Jungfrauengeburt leugnen. Ein Beweis, dass diese Leute Gottes Wort nicht glauben und Gott Unmögliches nicht zutrauen. Und anders kann man das auch gar nicht bezeichnen. Alle, die das Geschehen um die Geburt des Johannes miterlebten und hörten, bezeugten, die Hand des Herrn war mit ihm. Du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die Barmherzigkeit Gottes. So Lukas 1, 76 und folgende. Und dann heißt es weiter, und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, als er vor das Volk Israel treten sollte. Und über seine Jugend erfahren wir sonst nichts. Sein Aufenthaltort muss in der Nähe des Salzmeeres gewesen sein, sonst wäre die Wüste nicht erwähnt. Und der Jordan, denn der fließt ja bekanntlich ins Tote Meer. Ähnlich erinnert er an den Propheten Elia. Er trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen Ledergürtel. Und an Nahrung aß er, was die Wüste bot: Heuschrecken und wilden Honig. Für uns Verwöhnte kaum vorstellbar. Wir haben ja eben etwas in dem Nachdenklichen von Hajo gehört mit den Luxusgütern. Die Menschen der damaligen Zeit stöhnten unter der römischen Besatzungsmacht. Bei Hofe des Königs Herodes Antipas ging es nicht mehr rechtens zu. Korruption, Sittenverfall, Übervorteilung herrschte im Lande. Also ähnlich wie heutzutage. Aber jeder fühlte, so kann es nicht weitergehen. Und in diese Situation hinein verkündigte Johannes das Himmelreich, das heißt, die göttliche Königsherrschaft sei nahe herbeigekommen. Und dieses Reich aber werde ein anderer, ein stärkerer aufrichten, der nach ihm komme. Immer wieder wurde Johannes deshalb gefragt, wer er denn sei. Christus, also der erwartete Messias oder Elias, der ja auch wiederkommen soll, oder ein Prophet. Johannes verneinte alle diese Mutmaßungen und bezeichnete sich lediglich als ein Prediger in der Wüste, der den Stärkeren, dem Christus, den Weg bereitet und das in dem Bekenntnis gipfelte: Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Mit anderen Worten, ich, Johannes, bin nur ein Wegweiser Gottes. Für euer Leben bei Gott und in Gott ist nur er, sein Sohn, entscheidend. Und deshalb taufe ich Johannes auch nur mit Wasser, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Aus Jerusalem und aus dem ganzen jüdischen Land und aus allen Ländern am Jordan kamen die Menschen und hörten seinen Aufruf zur Buße. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Als er nun auch viele Pharisäer und Sadduzäer, also die geistliche Elite, zu seiner Taufe kommen sah, hielt er eine kühne und ungeschminkte Predigt den Menschen dort. Eine Predigt der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ganz harte Worte fallen da, schon bei der Anrede. Ganz schön mutig und kühn, muss man sagen. ihr Otterngezücht oder Schlangenbrut. Für Juden schlimme Schimpfworte, denn sie bezeichnen unreine Tiere, mit denen man nach dem mosaischen Gesetz nicht in Berührung kommen darf. Wie würde Johannes die Menschen denn heute anreden? Da ist mir einiges eingefallen. Ihr Lügner und Heuchler, ihr seid doch nur auf dem Papier Christen. Ändert eure Gesinnung und euer Verhalten. Johannes damals, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Johannes heute, ihr sündigt, seid eurem Gott ungehorsam. Euer Verhalten erzürnt ihn. Seinem Gericht entgeht keiner. Jeder wird ihm für Tun und Lassen Rechenschaft ablegen müssen. Johannes damals, ihr sagt, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder wecken. Johannes heute, ihr beruft euch auf eure christliche Konfession, Taufe und Konfirmation. Ich sage euch, sie sind wertlos, wenn ihr Jesus nicht in euer Herz als Herrn und Heiland aufgenommen und ihm um Vergebung der Sünde und Schuld gebeten habt. Johannes damals, es ist schon die Axt an den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes heute, es ist 5:05, aber noch nicht zu spät. Noch ist Gnadenzeit. Tut Buße und bereut eure Sünde und Schuld und bittet um Vergebung. Was sagten die Leute damals? Was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der tue ebenso. Nach Lukas 3, Vers 10. Johannes heute, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn er dein Herr ist, dann handle wie er. Er hat gesagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn ich den Herrn Jesus, meinen Heiland, herzlich lieb habe, dann möchte ich auch nichts tun, was ihn betrübt. Dann will ich mich doch bemühen, nach seinen Maßstäben zu leben. Hier in diesem Falle in unserem Text, teilen, nicht übervorteilen, nicht gewaltsam etwas nehmen. Natürlich wird es im Christenleben immer Erfolge und auch Niederlagen geben. Aber das soll uns nicht entmutigen. Gottes Wort sagt uns, ein Gerechter, das heißt ein Begnadeter, fällt siebenmal und steht wieder auf. So hat es Salomo gesagt in Sprüche 24. Das Volk Israel war damals voll in Erwartung des Messias. Wir sind in der Erwartung des wiederkommenden Christus. Unter dieser Vision sollten wir unser Leben auch gestalten. Meine Eltern haben mir den Rat gegeben, wenn du etwas Wichtiges in und für dein Leben tust, dann frage immer, kann Jesus dazu Ja sagen? Ich habe diesen Rat leider nicht immer befolgt und musste dann auch unangenehme und leidvolle Folgen tragen. Johannes spricht vom Zorn Gottes und dass Christus die Spreu vom Weizen trennen wird. Solche Mahnungen und Ermahnungen werden gerne als Droh- und Gerichtspredigten abgetan, die unzeitgemäß seien. Nein, sie sind zeitlos, weil sie in jeder Zeitperiode aktuell sind und hineingehören. Es wird nämlich dabei übersehen und überhört, dass es Chancenpredigten sind. Denn Johannes zeigt auf, dass es ein Entrinnen gibt. Und er verkündigt das Heil, weil Gott eben den Menschen nicht verlieren will, sondern dass er sich verändert, umkehrt und lebt. Ich taufe mit Wasser, sagt Johannes. Das griechische Wort für Baptizo, bekannt, ne? Für Taufen bedeutet Tiefmachen oder Ein- oder Untertauchen. Ursprünglich wurde der Täufling ganz untergetaucht, als Zeichen dafür, dass der alte sündige Mensch sterben soll. In Israel findet man übrigens heute noch solche Tauchbäder. Immer auch sowas hier, wird ja demnächst benutzt. Wenn Heiden zum Judentum übertraten und sich taufen ließen, sah man darin symbolisch einen Nachvollzug des Durchzugs durch das Rote Meer. Unter dem Tauchbad verstand man eine Handlung zur Vergebung der Sünden, die der Täufling persönlich bekannte, zur Errettung vor dem Zorngericht Gottes. Und dies geschah in Erwartung des kommenden Messias und war Zeichen der Buße und Umkehr. So die jüdische Sicht der Taufe des Johannes. Auch der Herr Jesus kam zu der Zeit an den Jordan und bat ihn, ihn zu taufen. Und der wehrte ab und meinte, es wäre wohl eher umgekehrt angebracht. Jesus aber antwortete ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ja, was liegt denn dieser Aussage zugrunde? Er wollte seine enge Verbundenheit mit den Sündern öffentlich zeigen und ihre Schuld als die seine auf sich nehmen. Und hierdurch bestätigt sich, was Johannes prophetisch von Jesus bezeugt, als dieser am Jordan zu ihm kommt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes taufte auf den, der kommen sollte. Und Jesu Jünger auf den, der gekommen war, auf seinen Namen. Das heißt, im Hinblick auf sein Erlösungswerk für uns. Zur Taufe muss aber der persönliche Glaube an Jesus Christus hinzukommen. Die Taufe alleine errettet nicht. Luther hat gesagt, und das wird gar nicht mehr erzählt, ohne Glauben ist die Taufe nutzlos. Und wie lautet die biblische Reihenfolge? Markus 16, 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Johannes erlebte bei der Taufe Jesu die Bestätigung der Gottessohnschaft Jesu. Es war ein großartiges, eindrucksvolles und einmaliges Geschehen, den Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf Jesus, den Täufling, herabkommen zu sehen und die Stimme Gottes akustisch zu hören. Und was sagte diese Stimme? Eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Unter diesem einzigen, urgewaltigen Eindruck konnte Johannes bezeugen, ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Später bei der Kreuzigung Jesu bestätigt der römische Hauptmann des Exekutionskommandos unter dem Eindruck des ganzen menschlich erschütternden und auch kosmischen Geschehen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ich komme zu einem weiteren Bild von Johannes dem Täufer. Wie alle die den Gehorsam Gott gegenüber ernst und nicht lax nehmen, war er auch ein unbequemer Mahner und bewies dabei respektlichen Mut. So wagte er es denn auch, ohne Rücksicht auf seine eigene Person, dem Vierfürsten Herodes Antipas seinen schweren Gesetzesvorstoß, nämlich einen doppelten Ehebruch, öffentlich vorzuhalten und zurechtzuweisen. Herodes Antipas ließ ihn daraufhin gefangen nehmen und auf die Bergfestung Macherus östlich vom Toten Meer bringen. Er wagte nicht, ihn weiter anzutasten, denn er respektierte ihn als einen heiligen und frommen Mann. Und er hielt ihn in Gewahrsam, und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. In Markus 6, 20 steht das. Und das ist erstaunlich. Es war wohl mehr eine Schutzhaft für Johannes, um der Herodias, der ungesetzlichen Ehefrau des Herodes Antipas. Sie stellte nämlich Johannes nach und wollte ihn töten. Aber sie konnte es nicht. Herodias war eine herrschsüchtige und emanzipierte Frau. Herodes Antipas hatte sich leidenschaftlich in Herodias verliebt, und sie war die Frau seines Halbbruders Philippus. Und gleichzeitig Herodes Antipas Nichte. Um sie heiraten zu können, verstieß Herodes Antipas seine erste Frau, die Tochter des arabischen Königs Aretas des Vierten. Und der beleidigte Schwiegervater rächte sich und brachte Herodes Antipas in einem Grenzkrieg eine schwere Niederlage bei. So ging das damals. Herodias war in erster Ehe mit ihrem Onkel Herodias Philippus verheiratet, also dem Halbbruder von Herodes Antipas. Und von ihm gebar sie ihre Tochter Salome. Sie, Herodias, verließ Herodes Philippus und heiratete einen Privatmann, der ihren Ehrgeiz aber nicht genügen konnte. So die Geschichtsschreibung. Und so verließ sie ihn und heiratete Herodes Antipas. Im 10. Gebot heißt es, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Und in 3. Mose 20, 21 heißt es, wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat, denn er hat damit seinen Bruder geschändet. Und im Neuen Testament in Matthäus 19, 9 sagt Jesus, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der bricht die Ehe. Das ist also der vorliegende Tatbestand, den Johannes bei Herodes Antipas beanstandet, indem er ihm sagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Markus 6, Vers 18. Diesen Mut, die Königsfamilie auf diesen Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetz hinzuweisen, hat ihm den Kopf gekostet. Bei einem Festgelage tanzte Salomo vor Herodes Antipas und er war so begeistert, dass er ihr per Eid versprach, was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königsreichs. Und dann befragte sie ihre Mutter, was sie erbitten soll. Und die sagte, man kann es nicht anders erwarten, das Haupt Johannes des Täufers. Da kam sie also jetzt zu ihrer Ausführung. Und das forderte dann auch Salome. Und um sein Gesicht nicht zu verlieren, löste Herodes Antipas sein Versprechen ein und beauftragte den Henker, den Kopf des Johannes aus dem Gefängnis herzubringen. Und dies geschah auf einer Schale und das Mädchen übergab sie mit dem Kopf des Johannes ihrer Mutter. Eine grausige Szene. Aber so weit kann der Hass auch einer Frau gegen einen Gottesboten und Gott gehen, wenn Unrecht und Sünde getadelt werden. Nicht nur in biblischen Zeiten und im Altertum waren Sittenlosigkeit und Unmoral in der Gesellschaft verbreitet. Auch in unserer heutigen Gesellschaft nimmt das Streben nach immer mehr Unverbindlichkeit und Freiheit nach eigenem Willen zu. Und so ist es fast völlig normal, nicht mehr zu heiraten und eben ohne Trauschein dauerhaft zusammenzuleben. Allenfalls, wenn Kinder kommen, wird noch geheiratet. Aber das auch nicht mehr in jedem Fall. Homosexualität. Praxis ist ebenfalls gesellschaftsfähig, obwohl die Bibel in der Bibel es Gott ein Greuel ist. Aber wen interessiert schon die Bibel? Die beiden großen Kirchen nehmen beides so hin unter der Barmherzigkeit oder sie schweigen es tot. Wir in den evangelischen Freikirchen müssen aufpassen, dass diese Welle der Ignoranz nicht auch in unsere Gemeinden hineinschwappt. Wir praktizierenden Christen sind gefordert, mit unserem Vorbild und unserem Gegenverhalten öffentlich Gottes Wort und Anweisungen hochzuhalten. Trotz aller Gegenströmungen und Anfeindungen. Da sollten wir es mit den Urchristen halten. Sie haben ihr Verhalten nicht an die damaligen Normen angepasst. Ich habe es erlebt, wenn ein Pastor es wagte, in einem seelsorgerlichen Gespräch darauf hinzuweisen, dass solche Verhaltensweisen gegen Gottes Wort ungehorsam sind, so wurde zwar nicht mehr wie bei Johannes sein Kopf gefordert, aber er wurde als engherzig, Moralapostel, antiquiert und anderes mehr abqualifiziert. Und man kehrte ihm den Rücken. Bedauerlich. Das sind meine Erfahrungen in einer Gemeinde und deshalb weiß ich, wovon ich rede. Wenn wir ernsthafter, liebe Gemeinde, auf das Wiederkommen unseres Herrn in Erwartung stünden, dann könnte es sicher gar nicht erst zu solchen Fehlverhalten in christlichen Kreisen kommen. Kommen wir zurück zu Johannes. Da sitzt er nun erstmal in Festungshaft. Gekämpft hat er, dass die Menschen umkehren. In Scharen haben sie sich taufen lassen, auch und sogar Jesus. Und er weiß doch, er ist der Messias, der Sohn Gottes, und doch sind da auf einmal Zweifel. Sollte er sich wirklich getäuscht haben? Warum lässt er dann sein Schicksal zu? Und Johannes schickt so zwei seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Antwort Jesu fällt anders aus als erwartet. Er antwortet den Johannesjüngern, sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus antwortet also nicht, wie wir hätten denken können, mit einer Eigenaussage oder Eigendarstellung. Er bezeugt sich als der Messias aufgrund seiner Taten, die andere ihm bestätigen, nämlich was ihr hört und seht. Jesus unternimmt auch nichts, um seinen Verwandten und Vorläufer aus der Haft zu befreien. Noch verhindert er seine Enthauptung. Auch Johannes der Täufer musste wie Jesus später einen ungerechtfertigten Tod sterben, wie viele Märtyrer nach ihm, zum Beispiel Bonhoeffer und andere mehr. Und denken wir in unseren Tagen an die vielen Christen, die durch IS grausam ermordet werden. Das so hinzunehmen und von Gott anzunehmen, ist ein unsagbar schwerer Lernprozess. Der Herr Jesus selbst hat uns über seinen Wegbereiter aber ein ganz wunderbares Zeugnis hinterlassen. Er sagte den Leuten schon damals, er ist mehr als ein Prophet. Ja, denn alle Propheten des Alten Testamentes konnten nur ahnend weissagen. Johannes aber hat ihre Voraussagungen mit eigenen Augen gesehen. Zum Beispiel, was Malachi 3 im ersten Vers sagt und prophezeit hat. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und an dessen Erfüllung Johannes selbst beteiligt war. Und weiter sagt Jesus von ihm, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Ja nun, wie denn? Und wie das denn? Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes? Alle an Christus Gläubigen nach Golgatha sind deshalb noch größer als Johannes, weil sie es voll verstanden und real erfahren haben, was Johannes nur schattenhaft voraussah, nämlich das vollendete Erlösungswerk Jesu Christi durch seinen Sühnungstod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Das hat Johannes nicht mehr miterlebt. Durch unseres Gottes und Vater Jesu Christi unermessliche Gnade und Liebe wurde es aber uns zuteil. Welch ein Vorrecht! Und dafür, liebe Gemeinde und liebe Schwestern und Brüder und Freunde, lasst uns doch immer und immer wieder dankbar sein, solange wir leben. Amen.